Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Zum Einstieg für die Predigt, Werner hat ja den Titel schon verraten, eine 2-Punkte-Checkliste für Jesusähnlichkeit. Für mehr hatte ich jetzt in der Vorbereitung halt keine Zeit, darum heute 2 Punkte. Und es gibt auch heute keine PowerPoint-Folien, sondern ich male das auf, hat auch wieder ein bisschen Zeit gespart in der Vorbereitung. Ich möchte euch aus dem Johannesbrief aus dem 1. Kapitel aus 2 Versen ein paar Sätze vorlesen und von diesem Vers aus dann in das Thema einsteigen. Wer eine Bibel dabei hat, kann aufschlagen, Johannes 1. Ich höre bei Vers 14 auf, ich glaube, es fängt irgendwo ein bisschen früher an, ich weiß es nicht so genau, habe ich mir gar nicht dazu geschrieben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das ist glaube ich Vers 1, und das Wort war Gott. Und dann springen wir. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Diejenigen, die schon sich ein bisschen auskennen in der Bibel, wissen, dass hier von Jesus die Rede ist. Und hier ist davon die Rede, dass Jesus schon im Anfang bei Gott war und dass Jesus die Inkarnation ins Fleisch geworden ist. Er ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut und Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Und wir finden das auch im Neuen Testament immer wieder, diesen Hinweis darauf, dass Jesus der volle Abglanz von Gottes Herrlichkeit war, dass er Gottes Ebenbild war. In Kolosser 2 zum Beispiel, da heißt es, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also alles, was Gott ausmacht, das war in Jesus vorhanden. Und Johannes, der Evangelist, auch selber bezeugt im 18. Vers, also etwas später, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Niemand hat Gott je gesehen. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Aber Jesus hat Aufschluss über ihn gegeben. Und zu guter Letzt sagt Jesus über sich selbst, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also wir befinden über Jesus die Aussage im Neuen Testament. Jesus war, wenn man Jesus angeschaut hat, wenn man ihn beobachtet hat, wenn man ihm zugehört hat, dann hat man gewusst, wie Gott ist, wie der Vater ist. Und Jesus hat das auch über sich selbst bezeugt. Wenn ihr mich anschaut, dann lernt ihr, wie Gott ist. Und das kann man durch Worte kaum vermitteln, wie Jesus ist. Da stand ja, wo ich vorgelesen habe, da steht ja seine Herrlichkeit angeschaut. Da denkt ihr wahrscheinlich, ja, wir leben heute im Jahr 2018 und das ist ja schon fast 2000 Jahre her. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich glaube, dass die Bibel hier auch davon redet, dass wir etwas mit dem Herzen anschauen können und dass uns Gottes Geist etwas davon vermittelt und dass wir etwas im Herzen davon spüren, von Jesus, von seiner Gnade und Wahrheit, von seiner Herrlichkeit. Man kann es jedenfalls auch damals sehen an Jesu Wirkung, wie er in den Evangelien beschrieben wird. Da ist eine meiner Lieblingsstellen, die habe ich auch schon oft erzählt, weil ich damals, wenn ich beschreibe, wie ich zum Glauben gekommen bin, dann war das so eine Situation, die ich selber auch so empfunden habe. Da gibt es die Stelle, wo die Pharisäer Jesus gefangen nehmen lassen wollen. Und dann schicken sie so eine Gruppe von jungen Wilden los, sag ich mal. Und die sollen sich den Jesus schnappen. Und dann kommen sie wieder ohne Jesus und dann fragen die Pharisäer, wo ist Jesus jetzt? Und diese jungen Männer antworten einfach nur, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also die waren sowas von perplex, als sie Jesus gesehen haben. Sie haben sich gar nicht getraut, den anzutasten. Sie haben ihn gehört und gehört, dass das, was seine Jünger auch gesagt haben von ihm, dass das stimmt, dass Jesus Worte ewigen Lebens hat. Die Menschen, die Jesus damals zugehört haben, die waren platt. Die haben gestaunt über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Und man sieht das auch daran, was die Leute damals auf sich genommen haben, nur um Jesus einmal zu sehen oder reden zu hören. Und sowas hat es vorher nie und seitdem auch nie wieder gegeben. Ein Magnet auf dieser Erde, der so viel Aufmerksamkeit bekommt und der diesem Planeten so geprägt und so verändert hat. Und das liegt daran, dass Jesus einfach das war, was in der Bibel steht. Er war Gottes Offenbarung von Gnade und Wahrheit in menschlicher Gestalt. Kurzum, die sichtbar gewordene Herrlichkeit Gottes auf Erden. Und alles, was die Menschen damals tun mussten, wenn sie wissen wollten, wie Gott wirklich ist, das war, sich Jesus anzuschauen. Und dann haben sie gesehen, Gott ist voller Gnade und Wahrheit. Wen schauen die Menschen denn heute an, wenn sie wissen wollen, wie Gott ist? Das ist jetzt nicht nur, aber es gilt auch für uns. Die Menschen schauen sich uns Christen an und denken dann, dass sie von uns auf Gott zurückschließen können. Und das soll ja auch so sein. Und das möchte Gott ja auch, dass es tatsächlich so ist. Also in gleicher Weise, wie die Menschen damals Jesus angeschaut haben, um zu wissen, wie Gott war, sollen sie heute uns anschauen, um darauf zurückzuschließen, wie ist Jesus eigentlich und wie ist damit auch der Vater im Himmel. Und Menschen werden einen Eindruck von Gott bekommen, aufgrund dessen, was sie an uns sehen. Und die Frage ist jetzt, die ich stelle, was sieht nun diese hungrige Welt, wenn sie uns anschaut? Was sieht man an uns? Jetzt komme ich zurück zum Titel der Predigt. Eine 2-Punkte-Checkliste für Jesus-Ähnlichkeit. Und ich glaube, wenn du die Merkmale eines Christen auf 2 Eigenschaften herunterbrechen willst, dann sind es diese beiden. Ein Christ soll voller Gnade und Wahrheit sein. Was sieht denn die Welt, wenn sie uns anschaut? Und ich möchte heute nicht darauf kommen und fokussieren und den Scheinwerfer darauf scheinen, was sie alles nicht sieht. Und dann geht jeder hier mit einem langen Gesicht raus und alle von uns werden natürlich einsehen, wir sind noch nicht so wie Jesus. Ich glaube eher andersrum, dass es sehr ermutigend ist, wenn man darüber nachdenkt, was sie sehen könnten und können, wenn Christus in uns immer mächtiger zum Ausdruck kommt. Und darum, glaube ich, sollten wir heute Morgen darauf sehen, was noch nicht da ist, aber was wird, wenn wir Jesus vertrauen. Ja, Jesus war voller Gnade und Wahrheit, 100% Gnade und 100% Wahrheit gleichzeitig. Und das ist gar nicht so einfach. Und mir ist aufgefallen einfach, dass in der Bibel, dass viele biblische Aussagen manchmal sogar totale Widersprüche darstellen. Und dass jede biblische Lehre, die etwas umfangreicher ist, immer ein Spannungsfeld ist von vielen verschiedenen Aussagen, die irgendwie so das Spielfeld markieren, in dem dann irgendwo die Wahrheit liegt. Also Gnade und Wahrheit, das ist wie so ein Gummiseil, an beiden Seiten wird gezogen und es ist wie ein Spannungsfeld. Der eine Pol hält den anderen Pol in der Waage, sodass das Ganze nicht umkippt. Und das muss so sein, weil wenn man einen Schwerpunkt zu sehr betont, dann entartet das immer so ein bisschen. Ich erkläre das gleich noch, was das in Bezug auf Wahrheit und Gnade macht, aber mal ein Beispiel. Sparsamkeit ist eine gute Eigenschaft. Habe ich von meiner Frau gelernt zum Beispiel. Sparsamkeit ist eine gute Eigenschaft, aber wenn man nur sparsam wird und immer sparsamer, worauf läuft das hinaus? Man wird geizig, richtig. Darum braucht Sparsamkeit zum Beispiel einen Gegenpol. Das wäre zum Beispiel Großzügigkeit. Ja, das wäre so das, die Schwestertugend, damit Sparsamkeit in einem gesunden Maß dann ausbalanciert wird. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Die Gemeinde besingt Jesus als Löwe und als Lamm. Das ist ja auch so ein Ding. Jesus ist gleichzeitig Löwe und Lamm. Das sind scheinbare Gegenpole. Und ein Teil der Gemeinde singt lieber liebster Jesus, sanft und mild. Den ist Jesus als Lamm viel lieber. Und ein Teil der Gemeinde singt vielleicht lieber von Jesus als Löwen und vorwärts Christi Streiter, weil sie lieber in Jesus den Löwen sehen und vorangehen wollen. Aber Jesus ist beides. Und Jesus ist 100% Gnade und 100% Wahrheit. Und das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen illustrieren, was das bedeutet. Und dazu hole ich jetzt ein bisschen aus und benutze ein Instrument, was ihr alle vielleicht mal in der Schule gelernt habt. Aber das ist ja schon lange her und darum muss ich das noch einmal wiederholen. Und zwar ist das, ich benutze jetzt gleich zur Erklärung ein sogenanntes Koordinatensystem. Wisst ihr alle, was das ist? Ja, das habt ihr in Mathe mal gelernt, genau. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, Ich nehme mal ein Koordinatensystem und eine Achse. Ja, das sind zwei Achsen. Das nimmt man die X-Achse und die Y-Achse. Und auf der Y-Achse trage ich jetzt mal Gewicht auf. Und auf der X-Achse Größe. Nur mal als Beispiel. Und da kann man da immer so Wertepaare eintragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Werner mal frage, wie groß bist du, Werner? 1,72. Und ich schätze dich mal so auf 75 Kilo. Dann könnte ich jetzt hier auf dieser Skala irgendwo die 75 eintragen und 1,72 Meter und dann wäre der Werner hier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Fiete mal fragen würde, der wäre so ungefähr 1 Meter groß. Und was wiegt der so ungefähr? Kleiner? Kleiner? Also weniger als 1 Meter, ist jetzt egal. Und wie viel wiegt er? 15? Okay, 15. So, und Mathematiker gehen jetzt hin. Da ist noch ein Punkt. Die freuen sich jetzt, je mehr Punkte dann letztendlich in diesem Koordinatensystem sind, weil damit kann man dann irgendwie nachher so schöne Sachen machen. Jetzt, wenn ich jetzt euch alle durchfragen würde, was ziemlich lange dauern würde, dann würden wir hier irgendwie so eine Punktewolke kriegen und dann könnte man irgendwie sowas wie einen Durchschnittswert hier bilden oder so eine Durchschnittsfunktion und dann würde man daraus lernen, und das wäre jetzt die Schlussfolgerung, je größer ein Mensch wird, desto schwerer wird er. Ja, das wäre jetzt die Schlussfolgerung, wirklich. Okay, also sowas kann man mit einem Koordinatensystem machen. Ja, man trägt da irgendwelche Wertepaare ein und überlegt dann, was das bedeutet. Und das mache ich jetzt mal mit zwei Eigenschaften, die man nicht in Zahlen ausdrücken kann, aber die hier in unserem Bibelvers stehen. Und zwar möchte ich mal Folgendes machen. Das ist wieder mein Koordinatensystem. In der Mitte ist immer der Nullpunkt. Und jetzt trage ich hier mal eine Gnade und hier trage ich mal ein Wahrheit. Was ist das Gegenteil von Gnade? Ich nenne das jetzt einfach mal gnadenlos. Ja, das wäre sowas wie Härte, Unversöhnlichkeit. Habt ihr noch Beispiele? Gesetzlichkeit. Solche Dinge, und das Gegenteil von Wahrheit ist nicht so schwer, ne? Das ist Lüge. So, und jetzt habe ich gesagt, Jesus war, hier ist jetzt mal 100% und 100%. Jesus war 100% Gnade und 100% Wahrheit. Das wäre so da, das ist das Ziel. So sollen wir alle irgendwann mal sein. Voller Gnade und Wahrheit, das ist Jesus. Jetzt kann man mal überlegen, wer so hier in diese einzelnen Quadranten, so nennt man übrigens diese Felder hier, das sind Quadranten, wer da so reinfällt. Wer ist denn das Gegenteil von Jesus? 100% Lüge und 100% Gnadenlosigkeit. Das wäre der Satan, ne? So, das wäre der Satan, das wäre das Gegenteil. Wenn man jetzt nochmal hier überlegt, Gnade, aber wenig Wahrheit. Leute, die Gnade betonen, Vergebung, Liebe, aber dabei wenig Wahrheit haben. Ich will die jetzt nicht benennen, aber das wären so die so dogmatisch tolerant sind. Ja? Alles muss richtig sein, alle Wege führen nach Rom. Man darf niemanden irgendwie beschuldigen, dass er eine falsche Ansicht hat und so weiter. Also das wären, ich sag mal, so die Toleranten. Gnadenlos und viel Wahrheit. Also im Bereich der Wahrheit, aber sehr, sehr hart. Was sind das für Leute? Mit denen hat Jesus sich immer gekloppt. Pharisäer, so nennen wir die mal, genau. Pharisäer. So, also man kann jetzt im Grunde auch einfach so ein Koordinatensystem mal benutzen, um zu zeigen, die Kombination von Eigenschaften, was das so für Typen sind. Und ich habe ja gesagt vorhin, oder in der Bibel steht, Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Und Gnade und Wahrheit sind hier zwei Achsen und zwei Werte, die miteinander in einem Spannungsverhältnis stehen. Und diese Linie hier, diese 45-Grad-Linie, die habe ich jetzt einfach mal Pferderückenlinie genannt. Die Pferderückenlinie. Warum? Weil man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Man kann jetzt im Grunde so ein bisschen die Wahrheit, die Gnade überbetonen, dann fühlt man sich mit viel Wahrheit nicht so wohl. Es sind in der Regel Leute, die sind sehr sentimental. Die brauchen ganz viel Schmuseeinheiten. Und die können das nicht so gut haben, wenn man denen so viel Wahrheit sagt. Ja, ich schreibe das mal sentimental. Und dann gibt es Leute, die sagen, die haben kein Problem damit, die Wahrheit zu sagen, sind damit aber tendenziell sehr, 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 sehr hart. Also hier im unteren Bereich. Die schlagen so anderen die Wahrheit wie mit einem nassen Handtuch um die Ohren. Ja, die sind eher brutal. Also psychisch brutal. Ja, die würden jetzt sagen, schicke Hose, aber steht dir überhaupt nicht. Und hast auch noch einen dicken Hintern drin. Ja? Das mag zwar 100% der Wahrheit entsprechen, aber es ist ziemlich taktlos, sowas zu sagen. Und ich glaube, dass der Martin Luther hat zum Beispiel gesagt, dem Teufel ist es egal, an welcher Seite wir vom Pferd fallen, Hauptsache wir bleiben nicht im Sattel. Und was wir machen sollen, ist ja, was Gott möchte, wir sollen uns ja alle in diese Richtung bewegen. Und wir kommen aus unterschiedlichen Hintergründen. Ich zum Beispiel, das wissen die mich schon sehr, sehr lange kennen, ich komme ja hier von ganz oben, hier von der Gnade. Einige müssen schon lachen. Nein, ich komme eher von hier unten. Mir war immer die Wahrheit sehr, sehr wichtig. Und wo ich dann frisch zum Glauben kam, da habe ich das auch jedem wissen lassen, dass ich jetzt die Wahrheit erkannt habe und die anderen eben nicht. Und die mussten das dann alle wissen. Und mir war auch wichtig, dass ich dann jeden Disput irgendwie gewinne und immer Recht habe. Im Nachhinein ist mir das super peinlich und ich musste mich auch viel und häufig entschuldigen dafür, wie ich anfangs war. Also ich war hier so in dieser Ecke, also eher so der Pharisäer und bin brutal mit anderen Menschen umgegangen, sehr unsensibel. Aber Gott möchte von uns allen, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Wir sollen immer Jesus immer ähnlicher werden. Das ist Gottes Ziel mit uns. Und Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt hat jeder von uns, glaube ich, irgendwie so eine gewisse Richtung, aus der er kommt und wo er sich hinbewegen will. Oder hinbewegen soll, wenn es darum geht, was Gott von uns möchte. So, wie gesagt, ich komme eher aus dieser unteren Gegend und müsste mich dann irgendwo hier so einreihen. Und mein Ziel ist es auch, dass das, was Gott möchte, dass es auch wirklich passiert, dass ich im Laufe der Jahre einfach Jesus ähnlicher werde. Wobei ich immer noch hier ganz unten irgendwo rumdümpel, aber zumindest ist da eine Bewegung drin. So, also ich will heute nicht so eine theologische Predigt halten, sondern ich habe einfach mal drüber nachgedacht, was ist mir eigentlich in den letzten Jahren so wichtig geworden und woran ist Gott eigentlich bei mir dran, um mich jetzt von hier da oben so in diese Linie zu bringen. Also habt ihr das alle verstanden? Das ist ein Koordinatensystem, da sind aufgetragen Gnade und Wahrheit. Hier gibt es vier, also wenn euch nachher jemand fragt, was in der Predigt vorkam, ne, dann könnt ihr das ganz genau erklären. Da gibt es vier Quadranten. Ne, und da gab es die Kombination aus Wahrheit und Gnadenlosigkeit, das sind die Pharisäer. Und hier die es nicht so genau nehmen mit der Wahrheit, aber sehr gnadenvoll sind, das sind eher die Toleranten. Hier in diesem Bereich, da bewegt sich ja von uns keiner. Und hier ist die Pferderückenkurve, bei 100% ist Jesus eingetragen und wir bewegen uns alle irgendwie so in diese Richtung, ja, und wollen Jesus ähnlicher werden. Das ist unser Ziel und das ist Gottes Ziel mit uns. Und das, was ich euch jetzt erzähle, wie ich das auch versuche, in diese Richtung zu kommen, das ist jetzt keine von mir selbst entwickelte Strategie, die ich jetzt aufgrund meiner Klugheit und Disziplin jetzt entwickelt habe und umsetze, sondern das sind Dinge, wo ich glaube, dass Gott an mir dran ist und worauf ich mich eingelassen habe und worauf ich mich auch unbedingt weiter einlassen möchte. Und vielleicht, habe ich gedacht, gibt es ja unter euch Leute, die sich ähnlich bewegen und vielleicht sich inspirieren lassen durch das, was ich da so erlebt habe. Wodurch möchte ich mehr von Gottes Gnade sichtbar werden lassen? Und da gibt es zwei Themen, die ich euch jetzt einfach mal anvertraue. Bitte nach draußen nicht weitererzählen. Aber ein Thema ist zum Beispiel, dass ich mehr Respekt vor anderen Menschen haben möchte und ihnen mehr Wertschätzung ausdrücke. Da ist mir ein Vers, ich habe mir zum Teil die Willow-Predigten angeguckt, hat Johannes mir geschenkt. Und Bill Hybels zitiert zum Beispiel den Vers, hat mich auch ein bisschen inspiriert für heute. 1. Petrus 2,17, da heißt es, behandelt alle Menschen mit Respekt. behandelt alle Menschen mit Respekt. Und das Wort für Respekt ist sowas wie, wenn man Menschen begegnet, dass man sie achtet und ihnen Ehre erweist. Und darin war uns ja Jesus auch ein großes Vorbild. Wenn ihr darüber nachdenkt, wie ist er mit Menschen umgegangen, die in der Gesellschaft nichts gezählt haben? Mit Kranken, mit Krüppeln, mit Verstoßenen, mit Benachteiligten, damals auch mit Frauen, muss man dazu sagen. Das hat er durch sein Handeln dermaßen gezeigt, wie wichtig ihm der einzelne Mensch ist und wie er mit diesen benachteiligten Menschen umgegangen ist. Das hat er durch seine Gleichnisse illustriert, zum Beispiel durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder durch andere Geschichten, wo zum Beispiel dieses eine Schaf verloren geht und der Hirte die 99 alleine zu Hause lässt. Durch sein ganzes Handeln und durch seine Predigten hat Jesus eigentlich ausgedrückt, wie wichtig Gott der einzelne Mensch ist. Für Gott zählen keine Zahlen. So, die Andreasgemeinde zieht jeden Sonntag 200 Leute in den Gottesdienst. Das ist schön, aber Gott ist jeder einzelne von diesen 200 Leuten sehr, sehr wichtig. Und er kümmert sich ganz individuell um jeden Einzelnen. Weil jeder von uns ist eine kostbare Seele und jeder von uns spiegelt etwas von Gott wider. Und ich musste lernen einfach und muss weiter lernen, dass ich in der Haltung jedem einzelnen Menschen gegenüber demütig bin. Ich habe nochmal geguckt, welcher Bibelvers dazu passt, zum Beispiel aus Philipper 2, Vers 3. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Für mich bedeutet es zum Beispiel, dass ich, wenn ich anderen Menschen begegne, dass ich kein Überlegenheitsgefühl haben möchte. Auch wenn ich jetzt selber vielleicht etwas überdurchschnittlich gebildet bin oder ausgebildet und mich mit Leuten unterhalte, die dieses Privileg nicht hatten in ihrem Leben, dass ich trotzdem mich nicht überlegen fühle, sondern in Augenhöhe mit jedem Menschen spreche. Und immer daran denke, dass meine Wahrheit nicht die Wahrheit ist, auch wenn das alles total biblisch sein soll, und dass ich auch niemals, und das finde ich mittlerweile auch wirklich richtig ekelhaft, mit moralischer Entrüstung auf andere herunterblicke, die nicht gläubig sind und die vielleicht noch in Sünden leben und in Ungerechtigkeit und deren Leben halt noch nicht von Gottes Gnade und Wahrheit durchkämpft wird. Ich will niemals auf solche Leute herabschauen und mich nie überlegen fühlen. Ich habe neulich mal ein Zitat gelesen, das heißt, es ist nichts Edles, sich anderen überlegen zu fühlen. Aber edel ist es, sich seinem früheren Ich überlegen zu fühlen. Das finde ich okay, das darf ich. Aber nicht anderen, das möchte Gott nicht. Und Gott sagt, achte die Meinung des anderen mindestens so hoch wie deine eigene. Und ich habe auch gelernt, dass die Wahrheit immer viele Facetten hat. Und dass es immer an unserer Perspektive liegt, von wo wir auf etwas drauf schauen. Ich erzähle euch mal so eine typische Begebenheit von zu Hause. Die ist jetzt nicht konkret so passiert, aber sowas, wie wir alle typisch kennt. Meine Tochter Pauline kommt zu mir heulend und berichtet, wie gemein ihre Schwester Luise zu ihr gewesen ist. Und was sie ihr angetan hat und warum sie jetzt weint und auf jeden Fall das Opfer ist. Und dann bin ich schon innerlich total angespannt und sauer und will sofort zu Luise rennen und sie mal heranzitieren. Und dann erzählt Luise mir von derselben Begebenheit und ich bin auf einmal sauer auf Pauline, weil sie das völlig anders darstellt. Und Pauline kam zu mir und hat mir das berichtet und ich habe gesagt, du hast recht, jetzt werde ich mal mit Luise schimpfen. Und Luise erzählt mir die Geschichte und ich sage zu Luise, du hast recht, jetzt werde ich mit Pauline vorknüpfen. Und meine Frau hat beide Unterhaltungen mitbekommen und sagt dann zu mir, Guido, es können doch niemals beide recht haben. Und dann sage ich zu ihr, Schatzi, du hast auch recht. Und ich habe gelernt, dass das ganz, ganz vielfach und vielfältig im Alter vorkommt. Dass ich immer aufpassen muss, wenn jemand was sagt, wo ich dann intuitiv vielleicht nicht zustimme und überlege, okay, aus welcher Perspektive guckt er jetzt da drauf? Und ist es vielleicht einfach nur eine andere Facette der Wahrheit? Und das versuche ich immer im Hinterkopf zu haben, wenn ich anderen Menschen zuhöre. Und ich weiß ganz genau, dass ich erwische mich immer noch manchmal dabei, aber ich habe das damals viel mehr gemacht, dass ich habe anderen zugehört bis zu dem Moment, wo ich nicht mehr zustimme. Und dann habe ich, während der andere redet, schon überlegt, was ich jetzt darauf antworte. Und dann habe ich mich gar nicht mehr darauf konzentriert, was der eigentlich sagt, sondern ich habe mir schon Gegenargumente im Kopf zusammengestrichen und nur noch darauf gewartet, dass ich die jetzt endlich vorbringen kann. Mittlerweile weiß ich, dass es viel, viel besser ist, dass man den anderen ausreden lässt, dass man sich zurückhält mit dem Beurteilen und dann vielleicht am Ende sagt, okay, ich verstehe das, wie du das siehst, aber ich sehe das ein bisschen anders. Und ich glaube, dass ganz besonders, wenn wir mit Andersdenkenden und besonders mit Andersgläubigen reden, dass das immer unser Anspruch sein sollte, dem anderen zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, wie er das meint. Und noch ein Gedanke dazu, erzähle ich auch noch eine sehr peinliche Geschichte von mir dazu. Unsere Beziehungen dürfen niemals von dem Hintergedanken geprägt sein, dass wir den Kontakt zu anderen nur suchen, um ihnen von unserem Glauben zu erzählen. Diese Motivation, vom Glauben weiterzuerzählen, die ist zwar an sich nicht falsch, aber unkonditionelle Liebe, glaube ich, geht ohne verborgene Agenda auf Menschen zu und versucht nicht zu jeder Zeit und Unzeit, den anderen mit Evangelisierungsattacken zu erobern. Ich weiß noch, und ich glaube, meine Frau, die wäre am liebsten an dem Abend im Boden versunken, dass wir mal Besuch hatten von Freunden damals. Und die haben wir schön zum Essen eingeladen und meine Frau hatte das wie immer ganz toll gemacht. Und am Ende des Abends packe ich Freunde, die nicht gläubig sind. Und am Ende des Abends packe ich zwei Bibeln aus und schenke die denen. Und fand das in dem Moment auch ganz toll. Aber dann hat meine Frau mich dann, als sie weg waren, schon darauf aufmerksam gemacht, also wie unpassend das gewesen wäre. Und im Nachhinein habe ich mich auch so dafür geschämt, weil ich gedacht habe, die beiden, die waren nicht regelmäßig bei uns, nur sehr, sehr selten. Die haben doch jetzt bestimmt das Gefühl, dass wir die nur zum Essen eingeladen haben, damit ich anschließend zum Schluss jetzt noch mit meiner Bibel um die Ecke komme und die irgendwie dann doch noch für meine Überzeugung gewinnen will. Und das war mir im Nachhinein sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr peinlich. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Wenn andere Menschen das Gefühl haben, wir sind nur an ihnen interessiert, solange wir ihnen irgendwie unseren Glauben bezeugen können, das ist, glaube ich, nichts, was Gott möchte. Das ist keine unkonditionelle Liebe. Also das war mein Punkt, Demut in der Haltung gegenüber anderen Menschen. Der andere Punkt ist, und der ist mir noch wichtiger, dass ich mehr andere Menschen ermutigen möchte. Ich möchte mehr Ausschau danach halten, wo man andere mit einem Lob oder einer Wertschätzung ermutigen kann. Werner hat das ja schon in der Einleitung gesagt, wie wichtig das für junge Menschen ist. Da kann ich dir nur voll zustimmen, wie wichtig das ist, dass wir junge Menschen ermutigen und ihnen Wertschätzung ausdrücken. Und Christus lebt in uns, das wissen wir vom Neuen Testament, durch den Heiligen Geist. Und der möchte ganz gerne mal, dass wir unser altes Ich mal zur Seite schieben und ihn auch hin und wieder mal einfach durchscheinen lassen. Und meine Idee für heute, gib ihm doch ruhig mal eine Steilvorlage, damit er mal in Erscheinung treten kann. Zum Beispiel, indem du anderen Menschen ein Kompliment machst. Und das meine ich jetzt nicht, und das erkläre ich auch gleich, einfach nur wegen der Frisur oder wegen schicken Schuhen, sondern mal etwas mit Substanz. Jesus hat Petrus mal ermutigt, indem er ihm gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Überleg mal, wie der Petrus sich in dem Moment gefühlt hat, dass Jesus ihm sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich glaube, dass das ganz viel Kraft hat, zum Beispiel sowas. Dass wenn ihr für jemanden betet, dass ihr dem das auch mal einfach mal sagt, ihm mitteilt. Ich bekomme zum Beispiel regelmäßig WhatsApp-Nachrichten von einer lieben älteren Dame, die mir ständig irgendwelche ermutigenden Bibelverse schickt und so kurze Andachten. Und dass sie mir auch immer sagt, dass sie für mich und meine Familie betet. Und das finde ich unglaublich ermutigend und ganz toll auch, dass sie mir das sagt. Das ist ja so ein bisschen theoretisch jetzt und das weiß an jeder, ja, wir sollen andere ermutigen, klar. Aber ich habe mal darüber nachgedacht, wo sich sowas vielleicht ganz besonders irgendwie zeigen kann und was bei mir auch, was ich schon mal gemacht habe und wo ich gemerkt habe, das ist von der Wirkung her so sensationell, das muss ich euch einfach mal erzählen. Das erste war, dass ich mal auf einem Seminar war und da ging es um Vorbilder. Und da hat der Referent gesagt, wir sollten darüber nachdenken, welche Menschen uns in einer frühen Lebensphase sehr positiv geprägt haben, also Vorbild für uns waren. Und da habe ich darüber nachgedacht und in meinem Fall war das damals mein Lieblingsonkel. zu dem ich als junger Mensch sehr, sehr häufig gegangen bin und der für mich irgendwie eine wichtige Bezugsperson und auch ein Vorbild war und dessen Rat mir sehr, sehr wichtig war. Und dann habe ich den einfach mal angerufen, als ich beruflich unterwegs war im Auto und habe ihm das mal erzählt. Habe ihm gesagt, das war die Aufgabe und ich habe an dich gedacht und weißt du eigentlich, wie wichtig du damals für mich warst? Und dass du, dass ich immer, wenn ich irgendwie unsicher war, bin ich zu dir gegangen und dein Rat war mir wichtig, ich habe dir immer zugehört und du warst einfach jemand für mich, der mein Leben positiv geprägt hat. Und dafür will ich dir im Nachhinein auch einfach nochmal Danke sagen. Was meint ihr, wenn ihr sowas macht, wie das ankommt? Das hat richtig Kraft und ist, glaube ich, was sehr, sehr Wertvolles, wenn wir das auch mal weitergeben. Vielleicht hast du so jemanden in deiner Familie, vielleicht ein Kind oder deinen Ehepartner oder deine Eltern, denen du das mal sagen willst. Bei jedem ist das ja jemand Unterschiedliches. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schade, wenn Leute, die einen positiven Einfluss auf unser Leben haben, wenn die das niemals von uns erfahren, dass sie das eigentlich hatten. Sondern das einfach mal zu sagen. Das ist meine erste Idee. Die zweite, ich habe mal bei der Arbeit ein Projekt gemacht, wo ich sehr intensiv mit Leuten aus der Produktion zusammenarbeiten musste. Also die Leute, die im Blaumann rumlaufen und ich kam dann immer mit meinem hübschen weißen Hemd dann runtergelaufen. Und einer dieser Leute, mit denen ich dann viel zu tun hatte, der war immer sehr, sehr mies drauf. Der lief immer nur mit langem Gesicht rum und alles war einfach nur scheiße aus seiner Sicht. Und ich fand es so anstrengend, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er halt immer so negativ war. Eines Tages hat sein Sohn bei uns Praktikum gemacht und zufällig saß ich mittags mit dem am Tisch und habe ihn kennengelernt. So ein junger Bengel, der halt in der Logistik bei uns als, keine Ahnung, Staplerfahrer Praktikum machte. Und ich habe ihn beim Mittagessen kennengelernt und er war ein ganz pfiffiges Kerlchen und ich mochte ihn einfach. Und dann habe ich ein paar Tage später diesen Mann in der Produktion wieder getroffen und ihm gesagt, ey, hör mal zu, ich habe deinen Sohn kennengelernt. Mensch, einen tollen Jungen, den du da erzogen hast und pfiffig und ich würde mich total freuen, wenn der hier nach einer Ausbildung anfängt. Solche Leute können wir gebrauchen. Und er hat mich angeguckt mit solchen Augen, der fing an zu strahlen, wie ich den noch nie vorher gesehen habe. Und jedes Mal danach, wenn er mich sah, dann winkte er immer ganz fröhlich und war total happy, mich zu sehen. Und da habe ich auch gemerkt, das war ja einfach für mich, das war ja kein Aufwand. Ich habe dem nur gesagt, ey, du hast echt einen tollen Jungen und das wäre doch toll, wenn der bei uns anfängt. Das war meine zweite Erfahrung. Die dritte Erfahrung ist, dass ich mir mittlerweile angewöhnt habe, wenn ich auf der Autobahnraststätte zur Toilette gehe, dass ich da mehr als 50 Cent in dieses Körbchen schmeiße. Und anfangs fiel mir das total schwer, 1 Euro, 2 Euro, mittlerweile habe ich mich schon zu 5 Euro durchgerungen. Mir fällt es überhaupt nicht schwer, dass ich mir bei McDonald's dann meinetwegen einen Cappuccino und ein Eis für 4,90 Euro kaufe. Aber dann 5 Euro auf der Toilette, das ist mir richtig schwer gefallen anfangs. Aber neulich habe ich das nochmal wieder gemacht, weil ich da jemanden gesehen habe, den ich irgendwie auch, wo ich ein bisschen Mitleid hatte, dass er da bei kaltem Wetter in so einem offenen Flur da stand und Toiletten geputzt hat. So ein Mann, vielleicht so Mitte 50, nicht deutscher Herkunft. Und dann habe ich ihm 5 Euro in die Hand gedrückt. Und dieser Blick und was er dann sagte, danke, danke für Ihr Verständnis. Und der Blick dabei, da habe ich gedacht, wow, ich habe noch nie jemanden, glaube ich, für so wenig Geld so glücklich gemacht und so einen Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die kosten uns ganz wenig Zeit und ganz wenig Geld, aber die haben eine sehr, sehr große Wirkung. Und darum will ich sowas in Zukunft häufiger machen, weil ich einfach glaube, dass Gott uns auch den Auftrag gibt, von seiner Großzügigkeit und von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade, sowas in die Welt herauszutragen. Ein Beispiel erzähle ich euch noch, das habe ich aber nicht selber erlebt, sondern das lese ich euch jetzt vor aus einem kleinen Büchlein. Aber da wird auch nochmal deutlich, welche Wirkung es hat, wenn wir Segen weitergeben, wenn wir segnende Worte aussprechen und andere Menschen ermutigen. So, aus einem kleinen Andachtsbüchchen und da heißt es, ich habe einmal von einem kleinen Mädchen gehört, das seit der Geburt eine Lippenspalte hatte. Weil auch nach einer Operation seine Lippe noch ein kleines bisschen verzogen war, sah es stets etwas ungewöhnlich aus, wenn es lächelte. Als das Mädchen in der zweiten Klasse war, wollten andere Kinder nicht mit ihr spielen, weil es anders aussah. Und so wuchs es mit einer unglaublichen inneren Unsicherheit auf. Es zog sich zurück, war meistens für sich und hatte eigentlich keine Freunde. Irgendwann wurden in der Schule mit den Kindern Hörtests durchgeführt. Die Kinder mussten nach vorn zur Lehrerin kommen und sich langsam wieder von ihr entfernen, während die Lehrerin leise ein paar Worte flüsterte, die von den Kindern vor der gesamten Klasse laut wiederholt werden sollten. Bei den meisten Schülern machte die Lehrerin ganz allgemeine Aussagen wie: Der Himmel ist blau, da draußen ist eine Katze, heute ist Dienstag. Die Schüler wiederholten die Aussage dann, um zu zeigen, dass sie die Lehrerin gut hören konnten. Als das kleine Mädchen mit der Lippenspalte an der Reihe war, war es sehr nervös und ängstlich. Als es dann den Hörtest bestanden hatte, lächelte die Lehrerin und sah es an und sagte, ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. Als die Kleine diese Worte der Lehrerin hörte, löste das ein neues Gefühl der Sicherheit aus und stärkte ihr Selbstwertgefühl. Und mehr noch, als die anderen Schüler hörten, was die Lehrerin sagte, veränderte sich deren Einstellung zu ihrer Mitschülerin. Jetzt wollten alle mit ihr befreundet sein, beim Mittagessen neben ihr sitzen und sie nach Hause zum Spielen einladen. Was war passiert? Überspringe ich jetzt. Und dann steht er noch später: Als junge Frau bezeichnete sie dieses Ereignis oft als Wendepunkt in ihrem Leben. Und da habe ich so gedacht, dass es, glaube ich, viele Menschen auch in unserer Umgebung gibt, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie solch segnende Worte für sich gehört und für sich empfangen. Und denen hat noch nie jemand eine so gewichtige Ermutigung ausgesprochen oder eine solche Wertschätzung. Und ich möchte, dass ich dafür einfach offene Augen habe. Und ich hoffe auch, dass es in unserem Umfeld nicht passiert und dass wir so einen Schatz nicht für uns behalten. Wir sind dermaßen gesegnete Menschen und wir sind dazu berufen, diesen Segen auch weiterzugeben und nicht für uns zu behalten. Ich glaube, dass wir unser Licht da nicht unter den Scheffel stellen sollten, sondern dass wir das scheinen lassen sollen. Im Hebräer 10, 25 heißt es: Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte, so wie heute, nicht zu versäumen, wie es sich einige schon angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Das ist eine Kernaufgabe von uns untereinander, dass wir uns gegenseitig ermutigen. In meinem Notizbuch habe ich mir mal ein Zitat geschrieben von jemandem, der viele schlaue Dinge gesagt hat. Der hat zum Beispiel mal gesagt: Ich gehe diesen Weg nur ein einziges Mal. Alles Gute und Freundliche, das ich irgendeinem Menschen erweisen oder bezeigen kann, lasst mich deshalb sogleich tun. Lasst es mich nicht hinausschieben und nicht vernachlässigen, denn ich werde diesen Weg kein zweites Mal gehen. Ich glaube, mit diesem Bewusstsein sollen wir einfach täglich durch unseren Alltag gehen. Wir gehen jeden Weg nur ein einziges Mal. Und wenn wir die Gelegenheit haben, Segen weiterzugeben, segnende Worte auszusprechen, andere zu ermutigen und wertzuschätzen, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn wir das tun. Das sind meine Themen. Nur zwei, die mir jetzt eingefallen sind. Ich glaube, ich habe noch andere, aber an die beiden habe ich jetzt spontan gedacht. Was sind deine, wenn du jetzt nochmal auf das Flipchart guckst? Was ist deine Entwicklungsrichtung? Weißt du, wo Gott gerade bei dir dran ist? Kannst du das benennen? Merkst du eine Entwicklung in deinem Leben, dass Gott an dir dran ist und dass er dich in eine gewisse Richtung verändern möchte? Es steht ja in der Bibel: Christus in mir muss zunehmen, mein alter Mensch soll abnehmen. Und wie ich schon gesagt habe, ist es Gottes Ziel, dass jeder von uns sich in diese Richtung bewegt. Wir alle sollen irgendwo Jesus ähnlicher werden. Keiner von uns wird 100% Gnade und 100% Wahrheit erreichen. Aber wenn die Welt uns ansieht, dann soll die etwas von Gottes Gnade und Gottes Wahrheit an uns sehen. Und ich habe euch jetzt so gesagt, aus welcher Richtung ich komme und mit welchen Themen zum Beispiel Gott an mir dran ist und mir Dinge gezeigt hat, dass ich die in die Praxis umsetzen soll. Vielleicht kannst du gleich beim Abendmahl oder bei Lobpreiszeit darüber nachdenken, was Gott vielleicht an dir machen möchte und wo du ihn auch um seine Hilfe bitten möchtest. Ein gesunder Baum wächst und bringt gute Früchte. Ich glaube, dass wenn man Christ ist, ist es normal, dass man sich entwickelt und dass man nicht stillsteht und so bleibt, wie man war. Denn Gottes Ziel ist es, dass er dich an die Hand nimmt und dich verändert, wie es in der Bibel heißt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Immer weiter in Richtung, wie Jesus ist. Und das muss nicht durch deine Kraft geschehen, sondern es geschieht durch den Geist Gottes. Aber Gott will dein Einverständnis und deine aktive Beteiligung. Und der schnellste Weg zu Jesus-Ähnlichkeit, zu mehr Gnade und Wahrheit im Leben ist es einfach, unseren Nächsten in Liebe zu begegnen, das glaube ich. Zum Beispiel durch Respekt, Wertschätzung und Ermutigung, wie ich das heute mal illustriert habe. Aber wichtig ist, glaube ich, allesamt ausgedrückt in Wort und Tat. Also im praktischen Tun, nicht nur im Denken und in unseren Überzeugungen. Und ich wünsche euch, dass ihr euch alle in diese Richtung bewegt, ja, aus welcher Richtung ihr auch immer kommt. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.